Starten wir ein in die Predigt, zur Predigtreihe, in der wir uns gerade befinden, Gemeinde in Bewegung. Und heute ist es die Bewegung der Gemeinde zu den Verfolgern. Und wir haben das schon gehört in der Einleitung, es geht heute um zwei Männer, vor allem geht es um einen Mann, von dem es in der Apostelgeschichte Kapitel 9, Vers 1 heißt: Er führte weiterhin einen wütenden Kampf gegen die Jünger des Herrn. Er drohte ihnen mit dem Tod und war entschlossen, die Gemeinde auszurotten. So steht das da in der Apostelgeschichte über diesen Mann. Ein Hass gegen die Christen. Drei Tage später, da lesen wir von demselben Mann folgende Worte. Und jetzt kommt's. Er stand auf und ließ sich taufen. Und wenn man die Geschichte nicht kennt, wenn man nicht weiß, was dazwischen passiert, dann muss man sagen, was für eine krasse Wende ist da passiert im Leben von diesem Mann. Wie ist das möglich, dass er von einem Christenverfolger innerhalb von drei Tagen zu einem Christennachfolger wird, der am Ende des Lebens sogar, zumindest bezeugen das manche Quellen, sein Leben für Christus lässt. Wie ist das möglich? Und wer die Apostelgeschichte kennt, ahnt, um wen es geht. Es geht um Saulus. Um den Saulus, der auf dem Weg nach Damaskus diese radikale Lebensveränderung erlebt, vom hasserfüllten Christenverfolger zum lammfrommen Christennachfolger. Und ich habe es überlegt in der Vorbereitung, das ist natürlich eine ganz schön krasse Veränderung. Hast du mal versucht, etwas in deinem Leben zu verändern? Zum Beispiel mit Rauchen aufhören oder weniger Süßes essen, vielleicht mehr Sport treiben, früher aufstehen, was auch immer. Ja, wir haben jedes Jahr zu Beginn des Jahres machen wir uns Gedanken über Vorsätze, was wollen wir im nächsten Jahr in unserem Leben ändern? Ich weiß nicht, wie es dir geht, bei mir ist es so, ein, zwei Wochen später, da versacken die guten Vorsätze wieder. Da sind sie hin. Und dann war es das. Sie schlafen ein. Gewohnheiten zu ändern, ist echt hart und anstrengend. Das macht man nicht einfach so. Es braucht Zeit, es braucht Disziplin. Man kämpft gegen die Umstände, gegen sich selber. Ich habe das vor einigen Wochen schon gesagt. Ich habe angefangen, jetzt jeden Morgen zu laufen, etwa 15, 20 Minuten, um einfach wach zu werden. Und ich sage euch, jeden Morgen möchte ich aufgeben. Heute sind es 65 Tage, die ich durchgezogen habe, aber jeden Morgen habe ich keine Lust dazu, aufzustehen und rauszugehen, vor allem jetzt, wo der Herbst und Winter kommt und irgendwann fängt es an zu regnen und zu schneien und ach, ich will eigentlich nicht. Dabei ist es kein großes Ding, oder? Also 20 Minuten laufen, das kriegt man hin, mit ein bisschen Training und so weiter geht das. Und das ist eine Kleinigkeit verglichen zu dem, was Paulus auf dem Weg nach Damaskus erlebt. Das ist radikal. Innerhalb von drei Tagen hat sich sein Leben komplett umgekrempelt. Eine Richtungsänderung von hier 180 Grad hierhin zurück. Und er ist eigentlich angetreten, nach Damaskus zu reisen, um dort Christen zu verfolgen. Und ich kann euch sagen, nie im Leben hatte er vorgehabt, unterwegs die Seiten zu wechseln. Nie im Leben. Im Gegenteil. Er war besessen von seiner Wut, diese Christen auszurotten. Und nichts und niemand hätte ihn unterwegs stoppen können. Versuch mal, einen Hardcore-Fleischesser von jetzt auf gleich zu einem Veganer zu machen. Viel Glück, sage ich. Oder umgekehrt, ist es noch viel schwieriger, einen Hardcore-Veganer zu einem Fleischesser. Die sind noch härter, die Nüsse. Aber genau das erlebt Paulus hier auf dem Weg nach Damaskus. Aber es ist noch viel, viel tiefgreifender. Es geht hier nicht nur um eine Gewohnheit, um ein Lebensprinzip, das sich hier verändert. Seine ganze Lebensrichtung, sein Sinn im Leben, seine Sicht auf die Welt, seine Persönlichkeit, alles ändert sich auf diesem Weg in drei Tagen. Man fragt sich, was hat ihn umgekrempelt? wie ist das möglich gewesen? Was ist passiert in seinem Leben, dass sein Leben sich so radikal verändert hat? Und am Ende sind es zwei Begegnungen, die seinem Leben eine neue Richtung gegeben haben. Zwei Begegnungen. Und diese beiden Begegnungen wollen wir uns gemeinsam anschauen. Wie gesagt, vielleicht gehen wir ein wenig weiter. Die erste Begegnung ist die Begegnung, die er mit Jesus Christus hat, den er verfolgt. Und wie gesagt, am Anfang von Paulus Weg nach Damaskus steht ein abgrundtiefer Hass auf die Christen. Saulus hasst die Jesus-Nachfolger von tiefstem Herzen, weil es für sie ihr Lehrer sind, weil es für sie die größten und die schlimmsten Lügner sind, weil sie behaupten, dass Christus der Sohn Gottes ist, der Messias, der gekommen ist, um die Welt zu retten, weil sie behaupten, dass Christus, nachdem er doch nachweislich am Kreuz gestorben ist, nach 3 Tagen wieder auferstanden sein soll und zurückgekehrt ist in den Himmel. Und das ist für ihn Blasphemie. Das ist eine Riesenlüge. Und da gibt es diese Christus-Sekte, diese Menschen, die damit hausieren gehen, die damit nach draußen gehen und mit einem fröhlichen Grinsen auf dem Gesicht aller Welt erzählt, Christus lebt. Und das kann er absolut nicht ab. Paulus ist einer dieser Hardliner aus dem jüdischen inneren Zirkel der jüdischen Elite. Aber mit seinem Christenhass ist Paulus nicht alleine. Schauen wir in die Kirchengeschichte. Immer wieder gab es Verfolgung, immer wieder gab es Menschen, die so einen Hass auf die Christen hatten. Kaiser Nero, von dem man weiß, der zig Christen den Löwen vorgeworfen hat, zum Fraß oder gekreuzigt hat. Und immer wieder wurden Christen verfolgt, bis heute. Vielleicht kennt einer den Weltverfolgungsindex von Open Doors. Das gibt's überall. Das ist nichts Neues. Und ich möchte euch einen Mann vorstellen heute, der auch so ein Christenhasser war. Afshin Yavid. Ich habe euch ein Foto mitgebracht von ihm. Afshin Yavid. Und ich lese einmal vor, was er über sich selbst schreibt. Oder was er über sich selbst sagt, sein Zeugnis. Er sagt, ich bin im Iran einer streng muslimischen Familie geboren. Als Kind war ich so krank, dass niemand glaubte, ich würde überleben. Mein Vater versprach Allah, mich ihm zu weihen, wenn ich am Leben bliebe. Und das motivierte mich von klein an, alles für Allah zu tun. Und dann schreibt er weiter, ein echter Muslim erfüllt den Willen Gottes zu 100%, auch wenn Allah sagt, und jetzt kommt's, man soll Ungläubige töten. Mit 12 Jahren ging ich zur Hisbollah und bekam mein erstes Gewehr. Wir hassten die armenischen Christen und hatten kein Problem damit, sie einfach zu erschießen. Mit 12 Jahren. Völlig fanatisch setzte ich mich auch für die Scharia ein. Mit 14 meldete ich mich freiwillig, in den Minenfeldern im Iran aufzuräumen. Ich wollte für Allah mein Leben geben. Und schließlich arbeitete ich in einem Exekutionskommando und erhängte Staatsfeinde, Christen und Verbrecher. Und ich glaubte tatsächlich, Allah einen Gefallen damit zu tun. Das mal einen kleinen, schrecklichen Einblick in das Innenleben eines Fanatikers, eines Christenhassers, für den es kein Problem ist, Menschen zu erschießen, weil Allah es möchte. Und wenn man jetzt die Brücke schlägt zu Saulus, Saulus ist vom selben Hass getrieben. Auch er glaubt, Gott einen Gefallen damit zu tun, Christen zu verfolgen. Und so besorgt er sich von den Hohepriestern eine Vollmacht, also die Erlaubnis, nach Damaskus gehen zu können, um dort Christen zu verfolgen, und macht sich auf den Weg. Und dann passiert Folgendes unterwegs, Apostelgeschichte 9, Abvers 3. Als er nun nach Damaskus unterwegs war und die Stadt schon fast erreicht hatte, leuchtete plötzlich vom Himmel her ein Licht auf. Und von allen Seiten umgab ihn ein solcher Glanz, dass er geblendet zu Boden stürzte. Und gleichzeitig hört er, wie eine Stimme zu ihm sagte: Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Wer bist du, Herr? Fragte Saulus. Und die Stimme antwortete: Ich bin der, den du verfolgst. Ich bin Jesus. Doch jetzt steh auf und geh in die Stadt. Dort wird man dir sagen, was du tun sollst. Und die Männer, die mit ihm reisten, standen sprachlos vor Bestürzung dabei. Sie hörten zwar die Stimme, sahen aber niemanden. Und Saulus richtete sich vom Boden auf und öffnete die Augen, aber er konnte nichts sehen. Seine Begleiter mussten ihn bei der Hand nehmen und nach Damaskus führen. 3 Tage lang war er blind und er aß nichts und trank nichts. Wir lieben, jedes Mal, wenn ich diese Geschichte lese und darüber nachdenke, berührt es mich total tief. Das passiert, wenn Menschen Jesus begegnen. Und es ist nicht immer so heftig wie bei Saulus. Und oft ist es auch ein längerer Prozess, ein Werdegang. So war das bei mir. Ich bin in einem christlichen Elternhaus groß geworden, habe mich viele Jahre lang mit dem christlichen Glauben ganz intensiv auseinandergesetzt. Und irgendwann habe ich mich ganz persönlich dafür entschieden und habe gesagt, ich will mein Leben auf Jesus setzen. Ich will mein Leben in Jesu Hand legen, weil ich erfahren habe und verstanden habe, dass mein Leben in Jesu Hand am besten aufgehoben ist. Und habe da das erlebt, was auch Saulus hier erlebt hat, diese persönliche Begegnung mit Jesus. Ich weiß nicht, wie es bei dir war. Oder vielleicht bist du auch noch erst auf dem Weg dorthin. Aber bei Paulus war es diese radikale Veränderung. Man muss natürlich sagen, Paulus war auch eine harte Nuss. Also sie zu knacken, dafür musste Gott sich schon irgendwie was Besonderes einfallen lassen. Und musste ihm dort auf dem Weg nach Damaskus wirklich auf diese Art und Weise begegnen. Und diese Ironie der Geschichte, das ist das, was mich so auch fasziniert daran. Ja? Paulus begegnet unterwegs nach Damaskus den er für tot geglaubt hat, den, wo er meint, das ist ein Hirngespinst der Christen, und jetzt steht er da, leibhaftig und lebendig, und er spricht mit ihm. Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Und diese Worte treffen ihn wie ein Blitz. Es ist, als wenn man mit 200 km/h vor die Wand fährt. So heftig muss diese Begegnung gewesen sein, mit einem Unterschied. Saulus landet in den offenen Armen Jesu. Saulus landet in seiner Liebe. Und diese Begegnung ändert alles, weil er erkennt, dass Jesus wirklich lebt, weil er erkennt, dass die Christen nicht lügen, sondern die Wahrheit sagen. Und der, den er bisher aufs Schärfste bekämpft hat, der wird plötzlich zu seinem Ein und Alles im Leben, zu seinem neuen Lebenssinn. Und so schreibt er später an einer anderen Stelle: Christus ist mein Leben. Stell dir das vor. Er hat vorher Christus bekämpft und seine Nachfolger. Und jetzt schreibt er: Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Weil er dann nämlich weiß, dann, wenn ich sterbe, werde ich ganz bei Jesus sein. Das ist seine neue Lebenshoffnung. Das treibt ihn jetzt an, wo er Christus auf dem Weg nach Damaskus begegnet ist. Wie ging es mit Afshin Yavid weiter, der Mann, den ich euch gerade vorgestellt habe? Er schreibt: Meine Vision war, in die westliche Welt zu reisen, um dort den Islam zu verbreiten. Über Pakistan reiste ich mit einem falschen Pass nach Malaysia, und von dort sollte es in die USA gehen. Doch wegen meines gefälschten Ausweises kam ich in Malaysia ins Gefängnis. Die Haft war ein einziger Albtraum, und ich betete und meditierte stundenlang. Und wenn ich in den Hof durfte, lehrte ich meine Mitgefangenen den Koran, und schließlich wurde ich geistlicher Leiter der Gefängnismoschee. Und dann passierte das hier. Und wir sehen ein Video, wo er das selbst erzählt.
In einer Nacht betete ich und ein teuflischer Geist kam in meine Zelle. Ich wusste, ich war in Gefahr. Dieser teuflische Geist wollte mir mein Leben nehmen und mich töten. Also rief ich Allah an, aber der böse Geist verschwand nicht, sondern kam immer näher. Bis zu dem Moment, in dem ich keine Luft mehr bekam. Ich hatte unglaublich große Angst. Ich konnte nicht mehr atmen und fühlte mich dem Tode nahe. Mit dem letzten Atemzug stieß ich aus: Gott, hilf mir. Dabei benutzte ich dieses Mal für Gott ein Farsi-Wort und kein arabisches Wort. Sobald ich sagte: Gott, hilf mir, hörte ich eine Stimme, die klar und deutlich sagte: Benutze den Namen Jesus. Als ich das hörte, rief ich sofort: Jesus, wenn du die Wahrheit bist, zeige dich mir persönlich. Noch bevor ich diesen Satz richtig beendet hatte, war der böse Geist weg. Am nächsten Morgen stand ich wie gewöhnlich auf und wollte den Tag im Namen Allahs beginnen. Aber sobald ich den Namen Allah sagte, hörte ich, dieses Mal in meinem Kopf, eine Stimme: Warum hat Jesus dir geholfen? Jedes Mal, wenn ich den Koran öffnete, sprang mir der Name Jesus förmlich entgegen. Ich wusste nicht, was ich tun sollte. Das ging so 2 Wochen lang. Ich bettelte Gott an: Bitte gib mir ein einziges kleines Zeichen. Aber mir wurde nichts gezeigt. Ich sagte zu Gott: Ich bin wütend auf dich. Es gibt dich gar nicht. Plötzlich war meine Zelle mit der Gegenwart Gottes erfüllt. Ich spürte mit einem Mal: Gott ist wirklich da. Und er ist heilig. Und ich bin es nicht. Da konnte ich nur noch rufen: Vergib mir, vergib mir. Aber ich wusste genau, er würde mir nicht vergeben können, denn er war gerecht. Als ich so hoffnungslos dalag und um Vergebung bettelte, wusste ich, er konnte und wollte mir nicht vergeben. Aber zu meiner Überraschung berührte er mich an meiner linken Schulter und sagte: Ich vergebe dir. Plötzlich war alles bereinigt und ich fühlte mich buchstäblich körperlich leichter. Mir war vergeben. Das verstand ich nicht. Ich fragte ihn: Wer bist du, der du mir vergeben hast? Ich spüre, dass mir heute vergeben wurde. Und er antwortete mir: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Das Interessante ist, ich hatte diese Worte vorher noch nie gehört. Sie waren so inhaltsschwer und tiefgehend. Ich bin der Weg. Das verstand ich nicht. Ich fragte ihn: Sag mir, auf welchen Namen antwortest du? Er antwortete: Jesus Christus. Und sofort spürte ich, wie jemand mich ergriff und ich fiel vor seinen Füßen nieder. Ich verlor die Kontrolle über mich und begann hemmungslos zu weinen. Zum ersten Mal in meinem Leben wusste ich: Gott liebt mich. Im Koran wird nicht einmal erwähnt, dass Gott uns liebt. Aber wir sagen, er ist gut und er liebt uns. Wir vermuten es. Aber an diesem Tag habe ich es nicht mehr länger vermutet, denn ich sah es in seinen Augen. Ich sah es daran, wie er mit mir handelte. Wie ein liebender Vater vergab er mir und umarmte mich.
Ich finde, dieses Zeugnis spricht für sich, da muss man nichts zu sagen. Wenn man weiß, wo dieser Mann herkommt, als Terrorist, als Mörder, der jetzt hier Christus findet, heute lebt er in Kanada und hilft dort anderen Muslimen, Jesus zu finden. Und so wie Paulus es erlebt hat, so wie dieser Mann es erlebt hat, und wenn ihr mal im Internet recherchiert, es gibt unzählige Geschichten von Menschen, die Christen verfolgt haben, die, wie auch immer, Christus finden. Ganz viele radikale Lebensveränderungen. Und Man weiß gar nicht, also man kann das nur übernatürlich erklären. Menschlich funktioniert sowas nicht. Und wir wissen, dass Jesus da am Werk ist. Gottes Liebe überwindet Hass und Gewalt. Sie macht aus Terroristen Evangelisten, aus Christen Hassern Jesus-Nachfolgern. Man muss sagen, die Gemeinde ist voll von ehemaligen Jesus-Hassern. Am Ende sind wir alle einmal diesen Weg gegangen, fern von Gott, wie die Saulus und später Paulus, also Saulus, der später Paulus wurde, hatte. Und ich lese weiter aus der Apostelgeschichte 9 ab Vers 10. In Damaskus lebte ein Jünger Jesu namens Hananias. Und zu ihm sagte der Herr in einer Vision: Hananias. Ja, Herr, erwiderte er. Geh in die gerade Straße, befahl ihm der Herr, und frage im Haus des Judas nach einem Saulus aus Tarsus. Und du musst Folgendes wissen: Saulus betet, und in einer Vision hat er gesehen, wie ein Mann namens Hananias in sein Zimmer tritt und ihm die Hände auflegt, damit er wieder sehen kann. Herr, entgegnete Hananias, von den verschiedensten Seiten habe ich erfahren, wie viel schreckliche Dinge dieser Mann in Jerusalem denen angetan hat, die zu deiner Gemeinde gehören. Außerdem ist er von den führenden Priestern dazu ermächtigt, hier in Damaskus alle zu verhaften, die sich zu deinem Namen bekennen. Aber der Herr sagte: Geh trotzdem hin, denn gerade ihn habe ich mir als Werkzeug ausgewählt, damit er meinen Namen in aller Welt bekannt macht, bei den nichtjüdischen Völkern und ihren Herrschern ebenso wie bei den Israeliten. Und ich will ihm zeigen, wie viel er von jetzt an um meines Namens willen leiden muss. Da machte sich Hananias auf den Weg und ging in jenes Haus. Und er legte Saulus die Hände auf und sagte: Saul, mein Bruder, der Herr selbst, Jesus, der dir auf deiner Reise hierher erschienen ist, hat mich geschickt. Und er möchte, dass du wieder sehen kannst und mit dem Heiligen Geist erfüllt wirst. Im selben Augenblick war es, als würden Schuppen von Saulus Augen fallen. Er konnte wieder sehen. Und dann heißt es, er stand auf und ließ sich taufen. Und ihr Lieben, das finde ich so faszinierend an der Geschichte. Paulus braucht das Gebet eines Hananias, um wieder sehen zu können. Paulus braucht die Handauflegung eines Hananias, um mit dem Heiligen Geist erfüllt zu werden. Und ich habe mich gefragt, als hätte Gott das nicht alleine regeln können. Ein Fingerschnips und es wäre erledigt. Aber Paulus sucht sich Menschen, um anderen Menschen seine Liebe zu bringen. Paulus sucht sich Menschen, um andere Menschen in seinem Namen zu segnen. Ihr Lieben, das ist Gemeinde. Gemeinde ist eine Koproduktion zwischen Gott und seiner Gemeinde. Hand in Hand arbeiten wir zusammen. Er sendet uns. Er sendet dich und mich. Wir sind Hanna und Hananias für die Saulas und Saulusse dieser Welt. Wir sind seine Liebesbewegung in die Welt hinein. Wir sind seine segnende und seine helfende Hand. Wir sind seine tröstende Umarmung. Wir sind Gottes frohe Botschaft. Wir sind seine Einladung zu einem neuen und befreiten Leben mit Jesus. Und er beruft Hananias und sagt: Geh zu Saulus. Und natürlich nicht aus uns heraus tun wir das, sondern Gott ist es in uns und durch uns heraus, um anderen Menschen seine Liebe, seinen Segen zu bringen. Und die entscheidende Frage, die ich heute über diesen Gottesdienst stellen möchte und die ich dir ganz persönlich mitgeben möchte, ist die Frage: Lassen wir uns senden? Sind wir bereit, aufzustehen und zu gehen? Und es ist eine ganz persönliche Frage, die jeder nur für sich selbst beantworten kann. Oder finden wir vielleicht auch zahlreiche Ausreden, so wie Hananias auch hier, Und ihr Lieben, ich kann Hananias total verstehen. Saulus war ein so schrecklicher Mensch. Sein grausamer Ruf eilt ihm voraus. Und sie wissen alle, dass er der größte Christenhasser ist. Und ausgerechnet zu diesem Mann schickt Gott Hananias. Und ich kann verstehen, dass er kalte Füße kriegt. Ich kann verstehen, dass er Angst hat, hinzugehen. Es könnte eine Falle sein. Was ist, wenn ich mir das gerade alles einbilde? Aber Hananias ist mutig und er überwindet seine Angst und er geht hin. Und dann wird er Zeuge eines ganz unglaublichen Wunders. Er kommt in dieses Haus herein und er sieht da diesen Mann, ein Häufchen elend. Und dieser Mann weint und betet. Das soll Saulus sein? Dieser Christenhasser, der angetreten ist, um uns hier in Damaskus zu verfolgen. Und ich kann mir vorstellen, wie ermutigend das für Hananias gewesen sein muss, das hier live hautnah zu erleben. Ihr Lieben, ich wäre sehr gern dabei gewesen, um Gottes Macht hier am Werk zu sehen. Gott ist stärker. Und es gibt für Gott keine hoffnungslosen Fälle. Und vielleicht hast du den einen oder anderen vor Augen, wo du denkst, das sind alles harte Nüsse. Das sind alles irgendwie hoffnungslose Fälle. Schau auf Paulus. Schau auf Avnit Yashim oder wie auch immer er gerade heißt. Afshin Yavid, so war das. Ja. Schau auf diese Menschen und sieh, wie Gott diese Menschen verändert und geknackt hat. Wenn Gottes Liebe jemanden trifft, dann bleibt der Mensch nicht mehr derselbe, sondern wird radikal verändert. Und so möchte ich dir wirklich diese eine Frage mitgeben. Für wen bist du eine Hanna, für wen bist du ein Hananias? In deinem Umfeld, in deiner Nachbarschaft, bei der Arbeit, wer sind die Menschen, die Gott in dein Leben geführt hat, für die du zum Segen wirst, für die du Gottes tröstende Umarmung wirst, für die du Gottes segnende und helfende Hand wirst? Wer sind deine VIPs? Und vielleicht ist es eine harte Nuss, aber für Gott gibt es keine hoffnungslosen Fälle. Und vielleicht hast du auch Ausreden. Ich kenne das von mir. Ich habe keine Zeit. Was werden die anderen denken, wenn ich mich zu meinem Jesus stelle? Was ist, wenn? Ich möchte dir zurufen und dich herausfordern. Überwinde deine Angst. Steh auf und geh. Du bist deine Liebesbewegung in die Welt hinein.